und 40, der Podcast für Frauen ab 40
und alle, die es werden wollen, mit Katja Berlin
und Gunda Windmüller.
Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katja Berlin und mit mir in unserem virtuellen Podcast-Studio sitzt wie immer Gunda Windmüller. Hallo Gunda.
Hallo Katja.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin sehr aufgeregt. Wir haben schließlich 2 Jahre Pause gemacht mit Podcasten und ich bin aber ready.
Wir sind ein bisschen draußen aus dem Game.
Ja, wir sind draußen.
Aber es war uns wichtig, mal wieder zu sprechen, weil wir einfach jetzt gemerkt haben, es gibt ein bisschen Redebedarf, oder?
Ja, allerdings. Gerade in den letzten Monaten, im letzten Jahr ist immerhin ganz schön viel passiert. Auch Dinge, über die wir uns privat ganz viel ausgetauscht haben und die wir einfach nicht so stehen lassen wollen. Und jetzt, deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch diese privaten Nachrichten oder unseren privaten Austausch mal öffentlich machen und lass uns mal wieder podcasten.
Also wir reden jetzt, wir sprechen jetzt hier nicht unseren WhatsApp-Chat nach, aber ja, es sind so ein paar Themen auf unserer Liste und da wollen wir mal ein bisschen drüber diskutieren und uns austauschen. Und ja, ich bin schon ganz gespannt.
Aber bevor es losgeht, Katja, warst du in den letzten 2 Jahren eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich denke, ich war erwachsen, in einem guten Sinne, sag ich mal. Also ich hab irgendwie ja viele, viele ganz alte Dinge, auch so gut es ging, irgendwie aufgearbeitet. Also ich habe ich war erwachsen im Sinne von, ich habe Verantwortung für mich übernommen. Ich bin gewachsen in der Zeit und ich habe eine Küche entwerfen und bauen lassen. Das heißt, Gunda, ich lebe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Küche, die ich mir selbst ausgesucht habe. Ich meine, wie erwachsen ist das denn, oder?
Das ist peak erwachsen.
Ja, das macht man maximal einmal im Leben, glaube ich.
Ja.
Hoffentlich, ja. Nee, das war bei mir so. Wie war es denn bei dir? Bist du in den letzten Jahren, warst du da eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich würde sagen, es war ein bisschen durchwachsen, aber ich bin auch, vielleicht auch wie du, auch gewachsen. Bin, wie das die 40er, haben wir schon oft drüber gesprochen, so an sich haben, auch, glaube ich, mehr zu mir selber gekommen. Das bringt auch mit sich, dass mir viele Dinge total egal geworden sind oder mehr egal geworden sind als früher, was ich sehr befreiend empfinde. Und das schafft ja auch mehr Kapazitäten für andere Dinge. Und ja, außerdem kann ich mittlerweile Klimmzüge und bin in einem Kraft-Dreikampf-Verein.
Okay. Ob das erwachsen ist oder nicht, das kann jede für sich selbst beurteilen. Mhm. Aber lass mir noch ein bisschen Werbung machen für was arbeitsmäßig, wie sieht es da bei dir aus? Was hast du in den letzten Jahren gemacht? Was machst du gerade? Auf was können sich unsere HörerInnen freuen von dir?
Ja, ich habe 2 Bücher geschrieben in den letzten Jahren. Das letzte, eine Kulturgeschichte des Yoga, kam letzten Sommer raus. Und im Moment liege ich an den letzten Zügen für das nächste Buch, ein Buch zum Thema Die Erfindung der Tochter. Das wird eine, ich sage ganz knapp formuliert, feministische Kulturgeschichte der Figur, der Rolle der Tochter. Und das wird, glaube ich, wirklich ein richtig gutes Buch. Und es kommt am 13. November diesen Jahres raus.
Sehr schön. Vielleicht kann man das schon vorbestellen eigentlich? Wahrscheinlich kann,
noch. Doch, ja? Doch, man kann es schon vorbestellen. Ist schon in allen Online-Shops drin. Kann auch in Buchhandlungen schon vorbestellt werden. Also ja, sehr, sehr gerne. Dann vergesst ihr nicht, weil November ist ja noch ein bisschen hin. Also wenn ihr es jetzt schon vorbestellt, dann kommt es auf jeden Fall an und ihr müsst nicht nochmal dran denken. Das ist ja auch immer viel wert. Und da könnt ihr vielleicht auch direkt Katjas Buch mitbestellen. Also da habt ihr auch die große Auswahl, aber es gibt ein neues, oder?
Ja, es gibt ein neues Buch und damit gehe ich jetzt auch wieder auf Tour. Ich war ja letzten Herbst schon mit den Torten auf Tour. Und im Herbst auch. Also Herbst ist unser Monat. Ja, wenn ihr mich sehen wollt und die Torten zu meinem neuen Buch, dann geht mal am besten ins Internet, guckt nach Katja Berlin Reservix, da findet ihr die Tickets. Vielleicht bin ich ja in der Nähe von euch, auch in eurer Stadt. Und das ist ein sehr lustiger Abend immer. Es war eine schöne Tour, die ich da letzten Herbst gemacht habe. Sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr lustig. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder drauf. Ja, genug Werbung für uns. Steigen wir mal ein in eins der vielen Themen, über die wir sprechen möchten. Womit fangen wir denn am besten an?
Ja, also, wir haben eine Liste.
Wir haben nicht eine Themenliste gemacht, weil es
viel ist. Wir haben eine Themenliste. Wollen wir vielleicht erstmal mit zu dem, vielleicht ist das handfesteste Thema. Also wir wollen jetzt auch nicht länger hinterm Berg halten. Es geht natürlich um den Stand des Feminismus, ihr Lieben, über den wir sprechen möchten. Und vielleicht so das handfesteste Thema in dem Zusammenhang, weiß nicht, ob das ein geglücktes Wort ist, ist Thema Körper. Thema oder Stichwort Ozempic, Botox und so weiter. Also wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, oh Gott, diese Formulierung allein, wo Weight Loss Drugs wie Ozempic massenhaft off-label auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden. Botox ist für viele Frauen unter 40, unter 30 sogar schon zur Routine geworden. Es gibt Filler, es gibt Liplifts, es gibt Mini-Facelifts. Ach, was weiß ich nicht noch alles. Der Markt für diese Eingriffe wächst jährlich zweistellig. Und es ist alles überhaupt kein Randphänomen mehr, sondern etwas, das uns begegnet, sobald wir irgendwie das Handy aufmachen. Und es betrifft eben nicht nur Frauen, wo man so dachte, naja, das sind irgendwelche Hollywood-Starlets, mit denen habe ich nichts zu tun, sondern es rückt sozusagen immer näher an uns ran. Es gibt auch mittlerweile viele Frauen, die sich feministisch verorten, wo man sofort sieht, da passiert mimikmäßig nicht mehr allzu viel im Gesicht. Und irgendwie kommen da viele Fragen hoch in dem Zusammenhang. Und die erste, die sich mir so stellt, ist, Katja, müssen wir wieder über Frauenkörper reden? Wir dachten doch mal, wir hätten das hinter uns.
Ja, ich glaube schon. Aber wir reden in dem Fall dann ja vielleicht nicht unbedingt über die natürlichen Frauenkörper, sondern um die Eingriffe und das Verändern, das Morphing von Frauenkörpern. Also insofern finde ich ja, wir müssen unbedingt darüber sprechen, weil, was du ja gerade sagst, es ist ja gerade ein Trend, der, sobald du irgendwie dein Smartphone öffnest und irgendwie da deine ganzen Apps anguckst, dir springen da ja jetzt Bilder irgendwie ins Auge, die finde ich erschreckend sind und wo man auch das Gefühl hat, okay, wo hört das auf? Es greift so um sich. Es ist eine absolute Normalisierung. Also bei mir in meinem, neben meinem Rewe, neben meinem Supermarkt gibt es halt wirklich schon so einen Laden, wo du so Botox to go machen lassen kannst. Also es ist ja nicht nur, dass das irgendwie in Hollywood stattfindet. Es findet sogar schon neben meinem Rewe statt. Ja, und es ist ein schwieriges Thema, weil wir, wie du gesagt hast, ja wirklich auch lange daran gearbeitet haben, nicht mehr über so Frauenkörper zu sprechen, über Gewicht zu sprechen. Aber in dem Falle, ja, finde ich, sollten wir, oder?
Ja, ich denke unbedingt, weil es ja auch, also diese Frage kam ja auch so ein bisschen auf, als es so ein paar Schauspielerinnen gab, so in den letzten Monaten, die einfach richtig, richtig, also krankhaft dünn aussahen. Und wo man sich in der Situation sah, oh, wir haben uns jetzt so abtrainiert, über Körper von Frauen zu sprechen, wie du es gerade angesprochen hast, aber zugleich sehen wir hier etwas, was richtig nach wirklich Gefährdung aussieht. Und wir können doch jetzt nicht den Mund halten, sozusagen. Und das ist natürlich ein Aspekt, wo es wirklich um Gefährdung geht. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass es so normalisiert wird. Und das ist ja immer so der Moment der Gefahr. Sobald etwas normalisiert ist und keiner mehr sagt, hey, Moment mal, wie bei des Kaisers neue Kleider, aber ihr seid doch alle nackt. Dass, wenn man diesen Moment verpasst, glaube ich, wird es sehr schwierig, weil dann ist es normalisiert. Und ich würde jetzt eigentlich sagen, nee, wir müssen doch jetzt mal kurz innehalten, weil das, was dem sozusagen ja auch so ein bisschen zugrunde liegt oder dem Ganzen vielleicht den Boden bereitet hat, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Choice-Feminismus aus den Nullerjahren. Mhm. Also, dass wir denken, wenn das eine Frau entscheidet, dann ist das eben ihre Entscheidung und wir müssen applaudieren. Yes, Queen, do it, you do you und all sowas. Und deswegen ist es in Ordnung. Und ich glaube, dass diese Art des Choice-Feminismus, wir sehen das in anderen Bereichen, hat eigentlich auf ganzer Ebene versagt. Aber gerade in diesem Körperbereich ist er halt noch sehr lebendig. Und ich finde, da müssen wir jetzt einsteigen, meiner Meinung nach.
Ich finde das auch, und weil es ist ja nicht nur so normalisiert, wie du sagst, sondern es wird ja mittlerweile richtig gefeiert, ne? Also da stellt sich eine Frau hin und sagt, sie hat hier den kompletten Facelift oder sie hat sich die Augenlider wegschneiden lassen und was weiß ich. Und, es ist ja auch brutal. Wir müssen da ja auch über Schmerzen, über Gefahren sprechen. Das ist ja alles, es ist ja eigentlich ein sehr, sehr hartes Ding, das Ganze, was da jetzt so weich gezeichnet wird im Grunde. Und dann ist es ja nicht nur normal, sondern das wird ja regelrecht gefeiert als ja Selbstbestimmung über den Körper und so weiter. Und ich bin da immer so ein bisschen fassungslos, weil ich frage mich auch immer, wenn man sagt, ja, man tut das nur für sich selbst, woher wollen wir denn das wirklich wissen? Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wir leben ja nicht in einem Vakuum, wo alle unsere Entscheidungen komplett frei aus unserem Kopf nur entstehen. Mhm. Also ich finde, wir vernachlässigen dann bei dieser Diskussion diese ganzen, die ganze Gesellschaft um einen rum und die ganzen Erwartungen. Und ich glaube, man kann das gar nicht so sagen, man tut das nur für sich selbst. Also ich glaube, eine Frau, die sozusagen im Wald aufgewachsen ist, also ohne unsere Gesellschaft, die würde nicht sagen, ja, also sie lässt sich Zeug in die Lippen spritzen oder sie trägt High Heels oder sie lässt sich irgendwie 10 Zentimeter Nägel machen. Also das sind doch alles Sachen, die wirklich niemand nur für sich selbst macht, oder?
Ja. Ich glaube, da war auch so, ich musste an diesen Werbespruch denken, weil ich es mir wert bin. Ich weiß schon gar nicht mehr, von welcher Marke der ist, aber ich glaube, den haben viele Frauen so verinnerlicht, wo ich mir auch denke, Leute, das ist ein Werbespruch. Euch soll was verkauft werden und ihr haltet den für Selbstermächtigung. Also ich finde auch, wie du sagst, es ist sowohl, also es ist auf der einen Seite kein luftleerer Raum, in dem Schönheitsideale, in dem weibliche kontrollierte Körper wichtig sind. Es ist ja auch ein kapitalistischer Markt, der ja auch nicht endet. Denn wenn wir jetzt so langsam verschieben, was als gepflegt und als schön gilt, dann, also ich meine, wo soll das denn aufhören? Wenn auf einmal Botox wie so Maniküre ist, was ist denn dann das Nächste? Also ich meine, wenn wir auch immer älter werden, ich meine, in welche Richtung geht das denn dann? Wollen wir alle, was ist das Endziel? Und da kann man sich doch auch klar machen, es gibt ja kein Endziel. Also das Endziel ist ja absurd. Das Endziel heißt, das schöne Leich. So. Und das, da kann man sich doch auch irgendwie dran klar machen oder mit klar machen, dass das eine ganz gefährliche Bewegung ist. Und ich hatte eine Freundin, die mir vor ein paar Monaten mal wirklich richtig stolz erzählt hat, dass sie jetzt schon ein paar Mal Botox gemacht hat. Und sie hat das wirklich selber als Selbstermächtigung empfunden. Und man ist immer so gewöhnt, daran gewöhnt, so Freundinnen für ihre Entscheidung so abzufeiern. Ich mache das ja auch reflexmäßig. Aber da habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt auch mal einhaken und habe sie mal gefragt, ja, aber so einfach so, aber warum machst du das? Was ist das, was sich damit anfühlt? Und irgendwie in dem Gespräch kamen wir schon darum, dass sie eingestanden hat, dass es ihr zu anstrengend ist, so auszusehen, wie sie glaubt, dass sie sonst aussieht.
Und wieso anstrengend?
Weil sie unsicher macht.
Ach so.
Und das, so, und ich kann natürlich verstehen, also ich kann überhaupt verstehen, dass wir also, dass man natürlich gerne nicht unsicher ist und dass man gerne attraktiv ist. Aber ich finde es ganz gefährlich, wenn wir sozusagen da, wo wir schwach werden, im Sinne von wir spritzen uns jetzt die Falten weg, dass wir das noch so ideologisch als Stärke verkaufen. Denn das ist es nicht. Ich finde das ehrlich gesagt schwach. Und ich bin wirklich die Letzte, die irgendwie Feminismus-Polizei losschicken will, weil es muss auch nicht jede Frau immer stark sein und eine Feministin muss das auch nicht sein. Aber ich würde trotzdem sagen, aus einer feministischen Perspektive, don't do it.
Ja, stimmt. Also das ist ein eine Aussage, die man wenig hört. Ich habe den Eindruck, es lavieren auch gerade viel so Feministinnen um dieses Thema herum, weil sie genau das nicht sagen wollen, weil sie immer sagen wollen, ja, wenn du das machst, dann ja, ist es doch voll in Ordnung. Und das zu sagen, nee, das ist alles nicht feministisch. Und es ist aber trotzdem okay, wenn du es machst. Also es ist dann, dann ist es halt nicht feministisch. Aber das kann man halt auch einfach sagen, weil das dieser ganze Druck, den man danach gibt, der ist ja letztendlich da und der ist ja wirklich auch sehr patriarchal geprägt. Ich fand es jetzt sehr spannend auch, im Zuge dieser ganzen Epstein-Akten-Diskussion, die ich viel so auch im Netz verfolgt habe, wo sich dann auch viele mal die Gedanken gemacht haben und gesagt haben, wo kommen eigentlich unsere ganzen Beauty-Standards her? Also wie muss denn eigentlich eine Frau aussehen, um als wirklich normschön und super attraktiv zu gelten? Und dann haben sie gesagt, die ist ganz klein, ganz zierlich, sie hat große Augen, sie hat lange Haare, sie hat sonst aber, also ist völlig haarlos am Körper, sie hat keine Falten. Und dann haben sie gesagt, das ist einfach ein absolut pädophiles Bild. Das hat ja eigentlich mit einer erwachsenen Frau im, ich sag mal, Naturzustand relativ wenig zu tun. Und sich da mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, wieso will ich denn eigentlich so aussehen? Was ist denn da wirklich das Ziel? Das fand ich eigentlich sehr, einerseits fand ich das sehr erschreckend, ich fand es aber auch sehr aufschlussreich und auch für sich selber nochmal irgendwie klar zu machen, dass die ganze Welt gerade daran arbeitet mit Botox, dass Frauen nicht mehr so wütend aussehen, weil sie sich alle ihre Zornesfalte so wegspritzen lassen. Aber die Welt arbeitet nicht daran, dass die Frauen nicht mehr so wütend sind.
Ja. Ja.
Also es ändert eigentlich nichts. Und was du auch gesagt hast, ich finde auch, es ist immer ein bisschen schwierig, irgendwo aufzuhören. Also wo ist denn der Punkt erreicht? Ich habe jetzt, oh Gott, du bist die Kardashian-Kennerin. Ich ja tatsächlich nicht. Aber die Mutter, wie heißt die?
Kris.
Kris Jenner, ne? Nee.
Doch.
Ja, okay. Sorry. ich habe noch nie irgendwas von denen gesehen und trotzdem weiß ich alles, was ich von denen weiß, gegen meinen Willen. Ich weiß aber, dass die ein total krasses Facelift hatte, weil das mir auch überall angezeigt wurde. Und jetzt habe ich gerade die Nachrichten wieder überall reingespült bekommen in meine Timelines, dass ihr komplettes Facelift, was sie wirklich total verändert hat, jetzt so absackt. Dass also so diese krasse Prozedur, die sie da über sich hat ergehen lassen, dass die jetzt schon wieder, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr funktioniert. Dass sie jetzt eigentlich schon wieder irgendwie was Neues bräuchte. Ja. Und das fand ich richtig krass. Ich gedacht, also ja, wie du sagst, es hört ja eigentlich nicht auf, ne?
Nee, es hört nicht auf. Und ich muss sagen, also Kris Jenner, die ist 70 geworden, ne? Und man fragt sich, also so einen massiven Eingriff, also auch, ich weiß nicht, wie es ihrem Herz geht, aber irgendwann will man halt auch jetzt nicht mehr Eingriffe machen, wenn sie nicht mehr nötig sind, ab einem gewissen Alter. Dann merkt man auch mal, wie groß der Druck ist. Also sich freiwillig, ich habe das in einem anderen Zusammenhang gelesen, Denise Richards, die Schauspielerin, hat sich einem ähnlichen Facelift unterzogen und sie hat das so beschrieben, da wurden ihre Ohren sogar abgetrennt und kurz auf den OP-Tisch gelegt, um dann wieder dran genäht zu werden. Also das finde ich ist wirklich die absurdeste Vorstellung, die man sich, also was ist das denn für ein, also unabhängig davon, dass bei OPs halt Dinge passieren, die irgendwie absurd sind, aber oder sich absurd anhören, aber was macht ihr denn da? Kann denn niemand mal hin, also da müssen wir doch wirklich hin uns stellen und sagen, das, nein. Das, also nein. Das ist doch bescheuert. Das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Und vor allem, was für eine Art von Mensch kommt denn, also ich frage mich immer, meine Mutter ist 7 Jahre älter als Kris Jenner und die sieht völlig anders aus. Und dann frage ich mich auch, weißt du, so im Sinne von unsere politischer Aktivismus, ne, Frauen des mittleren Alters mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, dann wird der bei mir noch mal mehr angezündet, weil ich so denke, ich will doch wissen, wie Frauen aussehen mit 70 plus. So, und die sehen halt so aus, man sieht so aus, wie meine Mutter aussieht, weil die hat nie was machen lassen, so. Und ihre Freundin, die sehen alle so aus. Aber die sehen ganz anders aus als Kris Jenner. Und ich sehe ganz anders aus als J-Lo, obwohl die 10 Jahre älter ist oder irgendwie sowas. Und das ist doch auch, also ich finde, das haben wir doch auch irgendwie, gehört doch vielleicht auch so zu unserem politischen Auftrag zu sagen, ne, wir bleiben sichtbar. Und zwar so, wie es halt ist.
Ja, verstehe ich alles und ich stimme dir da auch zu. Bei mir ist es aber tatsächlich, wenn ich wirklich in mich reinhorche, ich kann dieses Narrativ auch einfach für mich nicht übernehmen, dass Falten zum Beispiel hässlich sind. Also es ist für mich nicht also es leuchtet mir auch einfach nicht ein. Ich finde, dass ich jetzt so bei meinen Freundinnen, die älter werden und man auch die Zeichen des Alterns langsam so in ihren Gesichtern erkennt, dass ich das nicht negativ betrachte, sondern positiv. Und insofern, weiß ich nicht, bin ich da vielleicht auch einfach die falsche Zielgruppe für diese ganze Beauty-Industrie. Aber ich finde, dieser vermeintliche Fehler, der einem da immer so suggeriert wird, ich sehe den einfach nicht. Mhm. Ich finde es nicht hässlich, finde es nicht schlimm und ihr könnt mich davon auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Und ich merke auch immer wieder, wie toll ich es finde, wenn ich dann Schauspielerinnen sehe, die also ihre Mimik behalten haben, weil ich finde ja auch, die Mimik ist so wichtig, wenn du dich mit jemandem unterhältst, kann sie die Augenbrauen hochziehen, kann sie die Stirn runzeln. Also das ist doch auch Teil unserer Kommunikation, unserer nonverbalen Kommunikation, die da verloren geht. Und ich habe gerade vor 2-3 Tagen so ein Interview mit Rosamund Pike gesehen, die, glaube ich, so Ende 40 ist, die nicht gebotoxt ist. Und, und ich fand die so toll und es hat mich so krass gefreut, ihr kurzes Interview, weiß ich nicht, mit der BBC zu sehen oder so, weil sie einfach ihr Gesicht bewegen konnte. Und das fand ich schön.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Auch weil, also die was machen lassen, die sehen ja auch, weil, also unser Standard dessen, was als schön gilt, den du auch vorhin da beschrieben hast, der ist ja so spitz und so eintönig geworden, dass ja alles, also das Versprechen ist ja, individuell zu werden, und am Ende sehen aber alle gleich aus. Und das ist ja auch so schade, weil uns gibt ja Falten und alles, was passiert mit dem Alter, gibt uns ja auch die Möglichkeit, eher noch mehr wie wir selber auszusehen, anstatt wie eine Schablone.
Ja, wobei ich glaube ja, das ist ja auch ein Ziel. Ich glaube, das Ziel ist nicht nur vermeintlich attraktiver zu sein, sondern gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dich fast so ein bisschen unsichtbar zu machen, dass du nicht Zielscheibe wirst, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wie sehr diese Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch diesen ganzen Hass abkriegen, sobald sie Zeichen des Alterns zeigen. Ja, also wir haben das ja damals gesehen bei Sarah Jessica Parker, heißt sie, ne, von Sex in the City, als sie dann auf einmal 20 Jahre später dann irgendwie auftauchte und wie krass der Hass war, der sich da über sie ergossen hat, weil sie es gewagt hat, älter zu werden. Also insofern will ich die jetzt, die Frauen, die das dann auch machen, ich will die ja gar nicht persönlich kritisieren. Ich kritisiere das System als solche, aber ich kann das ja auch verstehen. Und ich glaube, dieses, dass alle gleich aussehen, dass sie alle gleich die Nase haben, dass sie alle also das gleiche Kinn haben, also diese ganzen Filler, die dann da auch reinkommen und so. Ich glaube, das Ziel ist es eher, sich da fast ein bisschen unsichtbar zu machen, dass du einfach aussiehst wie alle anderen und deswegen so rausgenommen werden kannst als Ziel von solchen Attacken.
Ja, 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 es nimmt halt auch den Druck dann so ein bisschen, ne? Das, ja, ich kann das verstehen und zugleich denke ich mir aber auch, was du vorhin kurz gesagt hast, warum ist das nicht stärker Thema in feministischen Kreisen? Weißt du, was meine Theorie ist dazu? Dass ich glaube, viele denken, ach, vielleicht mache ich das ja auch mal und deswegen will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Meine These und das vielleicht zum Abschluss dieses ersten Themenblocks ist, warum ist es nicht stärker Thema gerade in feministischen Diskursen, weil wir einfach noch andere Dinge auf dem Zettel haben, die vielleicht wichtiger sind. Also, die Welt brennt. Sollen halt die Frauen Botox machen oder nicht? Das ist unser geringstes Problem. Ich finde aber nur, um das vielleicht abschließend zu sagen, wir sollten auf keinen Fall Frauen shamen dafür. Wir sollten es aber auch nicht abfeiern, weil das auch einfach, ja, wenn es so ein Trend ist, so eine Normalisierung und dass jede Frau denkt, ihr Aussehen stimmt so nicht, sie muss unbedingt Geld und Zeit und Schmerz da rein investieren, um irgendwas zu verändern, und das sollte ja nicht unser Ziel sein.
Ja, absolut. Gut, nächstes Thema.
Nächstes Thema. So, das war jetzt ja der kleine, einfache Einstieg.
Ja, und genau, das war...
Jetzt kommen wir zu den wirklich weltbewegenden Themen. Die Welt brennt.
Ja.
Und steht, also wo man hinguckt, es ist wirklich nur so entsetzlich. Und wir beide haben ein Buch gelesen, was uns beiden gut gefallen hat, kann ich sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen, ich glaube dir auch, ne? Und ich fand es sehr interessant, weil das jetzt eigentlich die Gegenwartsbeschreibung oder die Perspektive auf die Gegenwart für mich tatsächlich auch geändert hat, weil ich das so vorher klar noch nicht so gesehen habe. Und zwar sprechen wir über das Buch Postpatriarchales Chaos von Antje Schrupp, die Gegenwart gerade eigentlich sehr gut nicht als Patriarchat beschreibt, sondern als Postpatriarchat. Sie sagt, es hat sich nämlich tatsächlich sehr viel geändert. Das Patriarchat, also die Herrschaft der Väter, existiert so nicht mehr. Das ist geendet. Aber das, was jetzt danach gekommen ist, ist eigentlich nicht viel besser. Im Gegenteil, es ist eigentlich viel schlimmer. Denn die Herrschaft der Väter wurde abgelöst durch die Herrschaft der Bros. Wir sehen das zum Beispiel bei Trump. Wir sehen das aber eigentlich überall, oder?
Ja, also Trump und Konsorten ist natürlich so das sinnfälligste Beispiel, aber dann auch diese ganze Manosphere, Andrew Tate, Männlichkeitskult, der ja auch in allen anderen, sagen wir mal, rechten Bewegungen irgendwie sehr deutlich wird, so bei den Tech-Milliardären, Billionären, weiß der Geier, wo wir einfach Männer beobachten, die. Ja, also nicht mehr im klassischen Sinne patriarchal. Denn was, das fand ich auch ein schönes Bild, wie Antje Schrupp das mal beschrieben hat. Sie sagte so, nee, was war das? Harvard, Kant und Bibel sind Vergangenheit. Also so, dass es gewisse Werte in Anführungsstrichen oder Autoritäten gab, an die man sich noch gerichtet hat, auf die man noch Bezug genommen hat, so die alten Patriarchen. Und als alter Patriarch hat man natürlich auch noch Bezug auf die Vorväter genommen. Also es gab Autoritäten, die man angesehen hat und damit gab es ja auch eine gewisse Berechenbarkeit. Und Logik sozusagen im Verhalten. Und das ist halt in der Bro-Culture völlig weg. Das ist, die machen einfach, was sie wollen. Es gibt keine Regeln mehr. Und das sieht man an Trump halt irgendwie am augenfälligsten. Man weiß überhaupt nicht, was macht er als nächstes. Ob er beim Lügen erwischt wird, das ist alles scheißegal. So,
Es ist das
irgendwie
Chaos, ja.
das Chaos, ja.
Also es hat sich noch keine, also es heißt ja auch gerade so, überall wo du hinguckst, so die regelbasierte Weltordnung bricht gerade
Ja.
zusammen, ja. Und das macht es einfach sehr bedrückend. Wir kommen also so mit herkömmlichen Erklärungsmustern nicht weiter. Natürlich gibt es immer noch viele patriarchale Strukturen, die in unserer Gesellschaft nachwirken. Das ist jetzt nicht alles irgendwie weg, aber trotzdem ist es ja so, dass Frauen im Grunde jetzt in den westlichen Demokratien mehr oder weniger dieselben Rechte haben wie Männer. Das ist, wenn wir da ins Patriarchat zurückgehen, war das ja nicht so. Also insofern haben wir jetzt als Frauen auch schon einen größeren Handlungsspielraum. Wir haben mehr Rechte. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass wir jetzt irgendwie unser matriarchales Paradies bekommen haben, sondern eigentlich ist es viel schlimmer geworden. Und Männer verursachen also gerade dieses Chaos und sie bekommen ja auch diese ganze Aufmerksamkeit. Also die Aufmerksamkeit der Welt ist gerade auf Männer gerichtet, die sich an irgendwie keine Regeln mehr halten. Es ist also nicht nur in den westlichen Demokratien da. Antje Schrupp beschreibt so, die ersten Bros, die da hochkamen, war das Mullah-Regime im Iran. Ja, und also auch, kannst du halt auch gucken bei den Islamisten, was da jetzt gerade die Taliban in Afghanistan und so machen. Es ist fürchterlich. Und ich finde ganz spannend in dem Diskurs halt auch, dass gerade da auch Frauen wieder komplett vergessen werden. Also es geht ja auch in vielen politischen Diskursen gerade immer so um die Freiheit. Freiheit ist ja so ein großes Wort, was da immer fällt. Es geht aber nie um die Freiheit der Frauen. Und wir sind da gerade in dieser Chaosphase, wo einfach niemand weiß, okay, wie geht es weiter? Kommen wir wieder zurück zu irgendwelchen Regeln oder bleibt es jetzt so? Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, also auf was Schrupp ja auch hinweist ist, und da finde ich, ist auch eine große Gefahr, dass wir uns so ein bisschen darauf ausruhen, dass wir ja gewisse Rechte, der Feminismus, ne, gewisse Rechte haben. Und sie zeigt ja sehr wohl, gibt es ja genügend Beispiele, was Abtreibungsrechte und so weiter, Rechte von Trans Personen angeht, dass die sehr wohl einkassiert werden können, ohne, also was Trump ja gemacht hat, da wird nicht mit der Wimper gezuckt, die Rechte sind weg. Und wenn so ein Recht erstmal weg ist, dann dauert es ja, also dann ist halt wirklich, dann passiert was so. Und deswegen müssen wir vielleicht auch wieder weg so von der Idee, na, wir haben das jetzt gemacht, wir müssen jetzt um so die weichen Themen kümmern, sondern nee, die harten Themen sind immer noch unsere Themen, und wir haben das ja auch in vielen Bereichen einfach auch sozialpolitisch nicht unterfüttert, wofür feministische Bewegungen so gekämpft haben, wenn ich also so daran denke an Kinderbetreuung und all diese Dinge. Also da sind ja noch massive Desiderate, wo wir hinterherstehen und wir uns auch klar machen müssen, Feminismus so als Gleichberechtigungsbewegung, wie erfolgreich sind wir denn, wenn wir geopolitische Entscheidungen, wie sie gerade gefällt werden, ja wirklich nur aus der absoluten Zuschauerinnenperspektive mit ansehen können, überhaupt keinen Platz am Tisch haben. Es sind alles Männer, die das entscheiden, alles Männer, die die Welt gerade abfackeln. Und ich finde, das müsste uns doch wirklich klar machen, was die Stunde geschlagen hat und dass wir ja uns auch kollektiv organisieren müssen.
Ja, ich glaube, das, was sie ja sagt, ist ja, wir sollen nicht mehr auf die Änderung der Strukturen hoffen, sondern wir sollen im Grunde alle individuell aktiv werden. Wir können alle im privaten Feminismus leben, und wir sollten das auch tun. Weil sie spricht ja auch so von dem Begehren, ne? Wenn Frauen wirklich was wollen, dann müssen sie das einfach verfolgen. Und wir dürfen nicht darauf warten, dass das uns jetzt von dem regelbasierten Staat erlaubt wird, weil wenn das alles so weitergeht, können wir da lange warten, sondern dass wir uns einfach individuell vernetzen, im Privaten agieren und einfach uns auch danach eher richten. Und ich finde das einerseits natürlich so ein bisschen deprimierend, weil wir alle, glaube ich, schon auch, oder viele ja auch so regelbasiert denken, aber ich glaube, dieses Chaos wiederum, glaube ich, ja immer, bringt ja auch immer neue Möglichkeiten hervor, und wir sollten die nutzen. Also wir sollten unsere Aufmerksamkeit vielleicht gerade nicht zu 100% auf diese Männer richten, die das gerade alles anrichten, sondern auch auf uns und auf unsere Möglichkeiten gerade.
Und zugleich noch eine andere Feministin, deren neuen Essay ich gerade gelesen habe, die Österreicherin Gertraud Klemm, die sagt, und das vielleicht so ein bisschen zur Ergänzung, das Ende des Phallozän heißt ihr Buch, also als Ergänzung zu Schrupp, sie sagt, aber wir dürfen uns auch nicht nur ins Private zurückziehen, denn dort sind wir ja schon oft gescheitert. Also wir müssen schon auch mehr öffentlich um die Sache streiten und uns nicht wieder sozusagen, uns nicht zu sehr zurückziehen, obwohl ich auch sehr fest davon überzeugt bin, dass da gerade für den Feminismus große Machtreserven, nenne ich es mal, liegen in einer privaten Vernetzung von Frauen. Ich halte das sowieso für das den entscheidenden Hebel, weil das Frauennetzwerke zu zerschlagen, das war das Erfolgsmodell. Also nur deswegen ist das Patriarchat überhaupt entstanden, weil es Frauen voneinander abgetrennt hat, auch Familie voneinander abgetrennt hat.
Und die Tochter, die dann nach der Heirat in die Familie des Mannes immer gekommen ist, zum Beispiel.
Genau. Und das uns jetzt wieder anzueignen, halte ich für wirklich den entscheidenden oder einen der entscheidenden politischen Hebel.
Und trotzdem, ich glaube auch, sollten wir da nicht allzu dystopisch denken, weil es auch, glaube ich, wichtig ist, immer zu gucken, und ich glaube, das schreibt Antje Schrupp auch, wenn ich das recht erinnere, in ihrem Buch, dass Frauen ja wirklich mit gröbster, schlimmster Gewalt im Laufe der Weltgeschichte immer wieder klein gehalten wurden und trotzdem am Ende hat es nicht funktioniert. Also die Stärke von Frauen und die Kraft von Frauen und auch die Widerständigkeit von Frauen, da dürfen wir alle nicht unterschätzen. Und ich glaube, Frauen werden immer gerne so als das ist nur das schwache Geschlecht und so, die werden so klein geredet. Aber ich glaube, im Grunde ist es totaler Quatsch. Was Schrupp ja auch schreibt, von wegen, wir sollen diesem Begehren, was wir haben, nachkommen. Also alle, und zwar alle im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, immer zu gucken, jede Frau hat ja unterschiedliche Ressourcen. Das beinhaltet natürlich aber schon auch, wenn ihr Begehren macht es, dass sie dem nachkommt. Also es ist nicht so, wir ziehen uns jetzt alle zusammen zurück ins private Kämmerlein, sondern im Grunde ist es schon auch weitermachen, vernetzen, aber halt nicht darauf warten, dass Vaterstaat für uns alles regeln wird.
Oder dass es überhaupt irgendjemand tut.
Ja. Frauen werden nach wie vor nicht mitgedacht. Ja.
Nein, nein.
Frauen mit Sternchen, also.
Ja.
Ja.
Da sind wir doch fast, Stichwort Begehren, bei einem anderen Punkt auf unserer Liste, Katja. Stichwort Heterofatalismus.
Ja, ich finde das, ich glaube, das wird spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir da, wir sind uns ja sonst sehr oft sehr einig, aber ich weiß gar nicht, ob wir uns da jetzt so einig sind. Ich bin gespannt. Also Heterofatalismus für alle, die nie ins Internet gehen. Vielleicht mal ganz kurz, es ist ein Phänomen, über das gerade sehr viel diskutiert wurde, über das sehr viele Artikel auch erschienen sind. Und das bezeichnet eigentlich so einen Trend, dass heterosexuelle Frauen, ja, was eigentlich? Nicht mehr mit Männern zusammen sein wollen.
Ja, ich glaube schon. Also irgendwie Dating aufgeben, das als Modell für sich aufgeben und denken, na gut, ich kann jetzt mein Begehren nicht steuern, aber bei Männern kriege ich auch einfach keinen mehr hoch.
Es ist ja so, wir haben ja mittlerweile, und das zeigt ja auch das Ende des Patriarchats, wir haben ja mittlerweile Wahlmöglichkeiten. Wir werden ja nicht mehr, Gott sei Dank, mit 16 zwangsverheiratet und dann in die Schwiegerfamilie verschickt, sondern sagen wir mal so, theoretisch, und wir haben alle gesellschaftliche Strukturen und Erwartungshaltungen und so weiter und so fort immer noch mitgedacht, aber theoretisch, und wir sind dafür das beste Beispiel, liebe Gunda, wir können ja sagen, nee, wir heiraten nicht, auch als heterosexuelle Frauen. Also Beziehungen zu Männern sind ja keine Notwendigkeit mehr in unserem Leben, sie sind nur noch eine Möglichkeit. Und immer mehr Frauen sagen, ich passe, ja, weil die Erfahrung uns einfach gelehrt hat. Und das sind ja auch viele Frauen, die schon Erfahrung gesammelt haben, die dann auch im Mittelalter sind. Die sagen, ja, ich wohne nicht mehr mit einem Mann zusammen, zum Beispiel. Ja, oder nach meiner Scheidung, ich heirate nicht nochmal. Und das wird gerade offen diskutiert. Und ich halte das für spannend, weil es uns einfach neue Möglichkeiten öffnet. Auch im Denken, dass wir sagen, ach ja, klar, müssen wir ja gar nicht mehr.
Ja, und auch, also das auch mal so zu, ich finde es erstaunlich, wie schnell auch so vor, da habe ich ja auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch schon vor 7 Jahren kam das raus, wo es um Single-Sein ging. Das war damals schon irgendwie so richtig Thema, dass man sich als Frau hinstellt und sagt, ich bin glücklich, ich bin Single. Das war noch so ein bisschen kontrovers. Mittlerweile nicht mehr. Also das hat sich wirklich schon erstaunlich schnell irgendwie angepasst und da hilft die Demografie ja irgendwie auch weiter. Es gibt, das ist irgendwie zu so einer Art Selbstverständlichkeit geworden und ich glaube auch, also zumindest so sagen wir mal in so urbanen Kreisen muss man sich auch nicht mehr erklären, warum man nicht datet, weil alle wissen sofort warum. Insofern ist das natürlich was Befreiendes, was auch die Feministinnen, unsere Mütter in den 70er Jahren schon formuliert haben, eine Frau braucht einen Mann so wie ein Fisch ein Fahrrad.
Ja.
Das ist erstmal was Befreiendes, ohne sagen zu müssen, dass da auch kein Begehren nebenbei stattfinden kann.
Und trotzdem ist es schade, weil der Hintergrund dieser Bewegung ist ja der, dass Frauen sagen, okay, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns emanzipiert, wir sind gewachsen, aber die Männer nicht. Und es ist so ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, was sich ja auch wirklich in vielen soziologischen Studien oder auch in zum Beispiel in den Wahlergebnissen niederschlägt, dass Männer wählen eher rechts, jetzt Frauen wählen eher links, in wirklich, glaube ich, fast allen Demokratien ist es so. Und was dahinter steckt, ist ja einfach, ja, also eine Rückwärtsgewandtheit der Männer, die noch nicht irgendwie Anschluss gefunden haben an die neuen Zeiten, die immer noch nicht vielleicht vollends begriffen haben, dass sie nicht mehr der ganz große Catch im Leben einer Frau sind, per se, weil sie ein Mann sind, sondern es hat irgendjemand mal geschrieben, ja, während des ganzen Patriarchats, was ja so, weiß ich nicht, 7000 Jahre oder sowas vielleicht alt ist, hat ein Mann eine Frau bekommen, einfach nur, weil er ein Mann war. Und jetzt müssen aber Männer irgendwie was noch vorweisen, um eine Frau zu bekommen. Und zwar, sie müssen nett sein, sie müssen Charakter haben, sie müssen sich vielleicht ja, den Mental Load mit ihr teilen. Also sie werden nicht nur bemuttert, sie müssen selber auch sich kümmern. Und da scheitern einfach viele Männer daran. Und das ist natürlich auch eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Bewegung, den er ist ja schon ganz schön traurig, ne?
Ja, das stimmt. Und es ist ja auch auf alle Bereiche ist. Das ist ja eine sehr globale Beobachtung. Also ich habe neulich mit zwei Freundinnen auch darüber gesprochen, dass es ja selbst in der Sexualität, Männer sind es nicht gewohnt, dass sie etwas formulieren müssen. Also Männer, eigentlich sind Männer gewohnt zu sagen, ich will Sex und sie bekommen Sex. Aber jetzt irgendwie zu sagen, oh, ich muss erstmal der Frau erklären, was ich denn für sie tun kann, zum Beispiel. Da sind die irgendwie gerade, da fehlt so ein Teil des Hirns, der Kreativität irgendwie. Das muss noch trainiert werden. Ich weiß nicht, ob es trainiert werden kann. Aber es ist, also das habe ich erhoben in meinem Freundinnenkreis. Das ist es fehlt. Das gibt
es. Es wurde einfach sehr lange darüber geschwiegen, wie viele Männer schlecht im Bett sind. das Problem ist ja jetzt aber einfach so auch, dass es jetzt auch eher nicht so eine Bewegung gibt, dass Männer sagen, oh, wir sollten da jetzt mal den Anschluss finden. Ja, und wir machen jetzt mal diese Männergruppen und sprechen mal und wir lernen vielleicht auch besser unsere Gefühle zu kommunizieren. Und wir sind alle natürlich noch auch patriarchal sozialisiert und erzogen worden, aber Frauen haben einfach in den letzten Jahren da viel aufgearbeitet und haben sich von vielen diesen herkömmlichen Denkmustern abgelöst. Und bei Männern ist es halt noch nicht so, dass sie sagen, ja, okay, uns wurde als kleinen Jungs jetzt nicht beigebracht, Schmerz zu empfinden und Gefühle zu artikulieren, was wirklich auch traurig ist, aber dann müssten wir jetzt sozusagen diese Arbeit nochmal leisten. Und an dem Punkt sehe ich das gerade nicht, sondern was ja sehr augenscheinlich ist, ist dann ja eher wirklich diese Red Pill Insel Andrew Tate Bewegung, die absolut misogyn ist und einfach nicht die eigenen Issues aufarbeitet, sondern im Gegenteil irgendwie alles irgendwie den Frauen die Schuld gibt und dann lernt, wie man irgendwie mit irgendwelchen Manipulationen, weißt du, diese Pick-up-Artists, wie man dann Frauen irgendwie doch zum Sex bringt oder ja, also diese ganzen Scheußlichkeiten, die da irgendwie passieren und das spaltet ja die Kluft einfach noch mehr und ich finde, es fehlen auch nach wie vor wirklich viele Männer als Role Models, die da anders rangehen an dieses Problem.
Mhm. Ja, ich meine, da haben wir ja auch noch mal jetzt im Zusammenhang mit Colleen Fernandes drüber gesprochen und nicht nur wir, da haben ja sich viele Frauen und Feministinnen geäußert und so, ey, wo seid ihr eigentlich? Wo sind die Männer, die privat über Pellico sprechen, über Epstein, die das irgendwie betrifft? Anstatt, also ne, es haben sich natürlich ein paar öffentlich geäußert, aber wie viele Männer haben einen privat angesprochen und gesagt, was passiert da gerade oder ne? Oder ja, irgendwas zum Ausdruck gebracht.
Genau, das finde ich jetzt auch nochmal, das wäre auch ein Thema auf unserer Liste, Colleen Fernandes, ja, und prima Überleitung. Ich finde das sehr interessant, weil viele Männer dann ja immer sagen, ja, also wenn es jetzt ums Thema in irgendeiner Weise Gewalt gegen Frauen geht, dann können sie, sagen sie dann immer, sie können dazu nichts sagen, sie haben damit ja nichts zu tun. Und dann denke ich, ja, aber Leute, ihr macht Podcasts über Bundesliga-Transfers und Bitcoins und Apple-Keynotes, damit habt ihr auch nichts zu tun direkt. Also das kann das ja nicht sein. Also dieses kollektive sich da herausnehmen bei einem Thema, was tatsächlich ja die Hälfte der Bevölkerung betrifft, das finde ich wirklich krass und schwach. Und da setzt auch mein Heterofatalismus ein, muss ich zugeben.
Wobei, also ich muss sagen, all die Frauen, die immer sagen, oh, Männer, äußert euch. Und ich denke mir immer so, nee, danke. Ich möchte bitte nicht, dass sich Männer äußern.
Ach, wirklich? Warum?
Ja, weil das total performativer Müll ist, der dann kommt. Ich finde, sich bei so einem Fall wie bei Colleen Fernandes zu äußern und zu sagen, oh, wie schlimm ist das alles, das ist so billig und wohlfeil, dann sozusagen sich eine Kachel zu überlegen, um die auf Insta zu posten, dann denke ich mir, nee, wo seid ihr denn, wenn es um wirklich irgendwie den Kampf geht? Wo seid ihr denn sonst? Wo seid ihr denn, wenn es um echte Unterstützung geht? Ja, es gibt keine einzige feministische Errungenschaft, die jemals von einem Mann initiiert wurde. Ich habe echt kein Interesse an sich meldenden Männern.
Ja und nein. Ich finde trotzdem, Männer müssen langsam mal das Maul aufmachen und auch wenn es für sie unbequem wird, weil ich glaube, dass wir ohne Männer da auch nicht mehr weiterkommen. Also dieses sich auch mal im Kollegenkreis melden, wenn da wieder irgendwie ein sexistischer Spruch gerissen wird und für Frauen einstehen oder wenn Frauen wieder unterbrochen werden, auch mal den Kollegen irgendwie oder den Freund zur Seite nehmen. Ich finde, das ist wirklich wichtig und es ist an der Zeit, dass Männer sich viel mehr auch dazu äußern und nicht alles immer so achselzuckend irgendwie von sich weisen und sagen, sie sind ja die Guten. Also es ist ja schon auch wichtig, glaube ich, also in einer Art Vorbildfunktion dann zu rücken und zu sagen, nee, es ist ein Thema, es betrifft ja nicht nur Frauen, Gewalt gegen Frauen ist ja ein Männerthema, ja, es ist ja, ja. Kein Frauenthema.
Nee,
das ist aber tatsächlich nicht, ja. Ist, was man jetzt so gehört hat, also gerade wieder bei Colleen Fernandes, die Unschuldsvermutung, die ja sofort aus 1000 Männerkehlen geschrien wird. Ja, come on! Ich habe aber trotzdem gedacht, es hat sich ja insgesamt schon was verändert. Und zwar habe ich das vor allem bei dieser Wahl in Baden-Württemberg gedacht, als es da um dieses Video ging, was von Manuel Hagel auftauchte mit diesen Rehaugen zu einem 15-jährigen Kind. Ja, das wurde ja wirklich breit diskutiert und natürlich gab es da auch viele Männer, die gesagt haben, das ist auch alles ganz normal und so. Aber die Mehrheit, glaube ich, der Diskutierenden war sich einig, dass es nicht ist, dass es nicht geht. Und das wäre vor 40 Jahren noch gar kein Thema gewesen. Ja. Also da hätte es diese Diskussion erstmal schon mal gar nicht gegeben. Und ich sehe schon, dass es da irgendwie Fortschritte gibt. Aber es ist ein langer Kampf und ich finde auch bei Pellico, also kein Mann wollte mit mir über Pellico sprechen. Niemand. Während Frauen das hoch und runter diskutiert haben, ja, im eigenen Kreis. Und was mir auch aufgefallen ist neulich, du bist doch immer noch Fußballfan im Gegensatz zu mir, oder?
Ja, es ist aber sehr, also sehr gedimmt.
Ach ja?
Ja, muss ich sagen. Also.
Das ist aber, ja interessant, da müssen wir auch noch mal eine Folge drüber machen. Ich habe mir Fußball komplett abgewöhnt, ja. Aber trotzdem, man kommt ja nicht umhin, auch immer mal noch mal ein bisschen was darüber zu lesen. Und jetzt war das ja gerade so, dass Union ja jetzt gerade eine Cheftrainerin hat, die erste Trainerin der Bundesliga. Und die natürlich auch mit einem entsprechenden Hass im Netz und einem wirklich ekelhaften Sexismus irgendwie begrüßt wurde. Und es gab diese Pressekonferenz, wo dann der Geschäftsführer war das von Union, gesagt hat, er weigert sich diese ganzen Nachrichten gegen, wie heißt sie, Marie-Luise Ether, glaube ich, er weigert sich, diese Nachrichten und diese Kommentare zu lesen. Und ich habe gesagt, nee, du musst die lesen. Also,
ja, ist dein Job.
Kannst du das? Und das ist auch der Job der Männer, sich damit mal zu beschäftigen. Und die können nicht einfach sagen, ja, wir lesen das einfach nicht, das zählt nicht. Doch, Frauen sind die ganze Zeit damit konfrontiert. Und
nicht die Wahl, das fand ich was zu lesen, ja.
Sorry. Absolut schwach auch, ja.
Ja. Aber da muss ich dann denken, das hat Gertraud Klemm in ihrem neuen Buch sehr schön formuliert. Sie sagte, die Solidarität der meisten Männer reicht von einem Pissoir zum anderen. Und das beobachte ich leider auch oft.
Ich habe jetzt allerdings auch noch mal eine gute Sache, auch ja, die hab ich gestern gesehen.
Ja, bitte, bitte.
Wo ich gedacht habe, es besteht noch Hoffnung, liebe Gunda. Und zwar habe ich auch irgendwie so ein Reel gesehen, wo Philipp Amthor über sich selbst sagt, dass er Feminist ist. Da habe ich gedacht, guck.
Da haben wir den Salat.
Nein. Es wird.
Ja, nee, nee, das stimmt, es wird. Und ich meine auch, was du vorhin angesprochen hast, ich meine, wir sind ja jetzt auch echt schon alte Schlachtrösser in dem, in dem Zusammenhang. Wir haben schon die Nullerjahre überstanden, wo ja wirklich, ich habe neulich nochmal, weil jetzt ja auch bald der neue Film rauskommt, wir haben Devil Wears Prada 1 nochmal gesehen, der ist jetzt 20 Jahre alt. Und da, also es gibt so viele Dinge, die sich auch popkulturell so verändert haben, so an der, was die Darstellung von Frauen angeht. Das ist schon, also es hat sich echt viel getan. Und es ist irgendwie sehr schön in einer, also ich finde, das ist tatsächlich schön, in einer Welt zu leben, in der gewisse Sexismen auch echt nicht mehr so selbstverständlich sind.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass wir, also mein Motto dieses Jahres ist ja auch Hoffnung, Zuversicht und Optimismus, weil ich glaube, anders funktioniert es nicht mehr. Und insofern versuche ich auch da, trotz meinem wirklich sehr ausgeprägten Heterofatalismus gerade, immer noch zuversichtlich zu bleiben und auch immer mal wieder zu gucken, okay, wo läuft es denn? Was ist denn besser geworden? Und das ein bisschen vielleicht so als für die mentale Gesundheit auch ganz wichtig ist.
Ja,
ich finde noch, jetzt haben wir, glaube ich, das letzte Thema und das finde ich auch finde ich sehr spannend, weil ich glaube, da geht es auch noch mal ans Eingemachte. Und zwar dürfen wir Frauen kritisieren? Das finde ich ist eine spannende Frage. Gunda, du hast ja mal bei Instagram gepostet, dass du keine Frauen mehr öffentlich kritisierst. Warum?
Weil, also es ist ganz einfach, weil Frauen haben genug zu tun in der Öffentlichkeit. Jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht, kriegt Kritik um die Ohren geschlagen, von vorne bis hinten, geht es um ihr Aussehen, um Inhalte, um alles. Also man muss sich, sobald man als Frau in der Öffentlichkeit steht, wirklich nicht fragen, werde ich genug kritisiert, sondern das kommt. Und ich finde, es ist für mich ein Akt der Solidarität zu sagen, ich mache da nicht mit. Und das heißt nicht, dass ich denke, dass man Frauen nicht inhaltlich kritisieren sollte. Mein Punkt ist, ich würde mich nie hinstellen und sagen, Katja Berlin, die Torten finde ich nicht gut. So. Dann muss ich mir halt selber was überlegen, was irgendwie das anders zum Ausdruck bringt, was ich kritisieren möchte. Dann muss ich halt irgendwie ein Thema aufgreifen oder so. Aber ich würde mich nie hinstellen und sagen, Katja Berlin ist doof, Susanne Daubner ist doof, was weiß ich. Mir fällt jetzt keine andere Frau noch ein.
Mir fällt nur mich eigentlich
ein. Mir fallen einfach keine anderen Frauen ein.
Dass jemand doof ist, ich merke schon.
Ja, einfach. Also weißt du, aber ich habe oft so den Eindruck, das machen einfach auch viele so, oh, und jetzt ist dieses Buch. Ich finde, Frauen kriegen genug Kritik, ich muss da nicht mitmachen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass Journalistinnen nicht mehr Filme von Frauen kritisieren sollten. Das ist natürlich alles kompletter Blödsinn. Das haben mir nämlich dann auch immer ganz viele geschrieben. Aber sollen dann Bücher... Ja, natürlich gibt es noch nach wie vor Kulturkritik und das Feuilleton, aber ich bin halt das nicht. Ich bin halt auch nur jemand im Internet und ich würde natürlich einen Artikel darüber schreiben, wenn mich jemand bittet, rezensiere einen Film, dann würde ich das auch kritisch tun, aber sich hinzustellen und irgendwie ein Buch von einer Frau zu teilen und zu sagen, total langweilig, überbewertet, warum ist die auf der Spiegel-Bestsellerliste? Nein.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Gerade vielleicht, wo du sagst, okay, du bist da dann jetzt nicht in einer, sagen wir mal, beruflichen Funktion, weil natürlich müssen ja auch Bücher von Frauen kritisiert werden. Da gab es ja jetzt auch gerade diese Debatte um Dennis Scheck. Was ich sehr interessant fand übrigens, weil dann ja immer gesagt wird, ja, der kritisiert ja auch Bücher von Männern und so. Und dann hat aber ein Zeitjournalist, hat mal im Netz sozusagen alle von diesen Sendung von Dennis Scheck mal einfach dann Frauen zählen, hat einfach mal gezählt. Wie viele Bücher von Männern hat er verrissen und wie viele Bücher von Frauen? Und es waren deutlich mehr Bücher von Frauen, die verrissen worden sind. Ja. Also ich finde auch, das hätte man in dieser ganzen Debatte darum auch vielleicht nochmal so sich anschauen können, wie ist denn eigentlich so die quantitative Verteilung, und das sagt ja schon auch immer ein bisschen was aus. Ja. Ich finde, wir kommen aus dieser letzten Feminismuswelle auch alle so ein bisschen geschwächt heraus, glaube ich, weil es gab so zwei große Strömungen. Einerseits dieses, man darf nicht judgen, also alles ist Yes Queen, alles wird gefeiert, ja, wow, du hast totales Facelift, geil, yes, go, you go girl, ja. Und die andere Seite war aber dieses ganz krasse Outcallen, ja, also, oh, da hat irgendjemand irgendwie was, einen Satz scheiße gesagt, wird für immer gehatet und sie ist gar keine Feministin. Mhm. Ich lese gerade, und ich kann das wirklich für alle, die Girls mochten, sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich lese das wirklich sehr kluge, tolle Buch Famesick von Lina Dunham gerade. Und warum auch immer hat mein Algorithmus sofort erkannt, dass ich dieses Buch lese, weil ich bekomme auf allen meinen Social Media Accounts nur ganz viel Lina Dunham irgendwie related Posts gerade eingeblendet. Und die Mehrheit davon ist absoluter Hass. Absoluter Hass. Bodenloser Hass, Fake News, da werden Sachen aus dem Kontext gerissen, und ich finde das so krass, weil also Lina Dunham hat ja diese Serie geschrieben, sie war Regisseurin und Hauptdarstellerin und Producerin war sie da, glaube ich, zum Teil auch, mit Mitte 20, ja, also Wahnsinn. Was für eine krasse Leistung, und ich schaue tatsächlich mal auch gerade wieder so ein Rewatch von Girls, die ist gut gealtert. Die Serie. Das kann man nicht von allen Serien aus der Zeit behaupten. Und ich finde das wirklich krass, wie sehr dieser Hass auf sie niederschlägt. Da gibt es ja auch noch andere Frauen, die sozusagen das auch kennen, die dann, also keine Ahnung, ich habe auch noch mal dieser Barbie-Film, der wurde ja auch so krass abgehatet, wo ich gedacht habe, ja, natürlich ist halt ein Mainstream-Film, aber es ist ein feministischer Mainstream-Film. Und natürlich ist der nicht bis ins allerletzte Detail sozusagen wirklich für Leute, die 10 Jahre Gender Studies studiert haben, ja, irgendwie noch besonders lehrreich. Aber auf dem Level, auf dem sich dann solche Blockbuster bewegen, ist es doch ein prima Film. Können wir erstmal aufhören, das so, also gleich wieder auseinanderzunehmen? Und eine Feministin ist nie genug, um nicht auch irgendwie wieder abgehatet zu werden im Netz. Das war halt auch wirklich, fand ich, sehr prägend für die letzten Jahre. Und insofern finde ich es eigentlich total gut, erstmal zu sagen, nee, wenn sich vielleicht auch eine Frau nur als Feministin vermarktet gerade, da gibt es ja auch einige, wo man sagt, okay, warum ist die jetzt eigentlich, also warum gilt die eigentlich als Feministin? Ja. Die hat eigentlich noch nie wirklich feministisch agiert. Aber selbst da sage ich, okay, dann ignoriere ich sie doch lieber. Also bevor ich sozusagen öffentlich poste und sage, denke ich so, nee, also da gibt es, glaube ich, nochmal ganz andere Leute, die man gerade öffentlich irgendwie, ja, kritisieren könnte. Ich sehe das auch so, und trotzdem glaube ich auch, natürlich müssen wir auch inhaltlich kritisieren, und wir sollten das irgendwie schaffen, dass wir Inhalte kritisieren ohne die Person, und das ist ganz schwierig, ja. Und ich finde, ganz oft werden Frauen dann doch wieder für ihr Äußeres gehatet oder für irgendwelche Nichtigkeiten. Es ist wirklich ganz schwer in so einem Diskurs auch, glaube ich, wenn du eine große Followerschaft hast und ich würde jetzt schreiben, XYs Buch ist wirklich frech, und dass sowas als Feminismus vermarktet wird, das ist doch irgendwie keine Ahnung was. Ich wüsste in den Kommentaren, na, bei mir nicht, weil ich habe einfach wirklich nur ganz tolle FollowerInnen. Aber sagen wir mal, im anderen Kontext, da würden dann Leute raufspringen und wieder kommentieren, ja, und außerdem ist die voll hässlich oder irgendwie sowas. Ja, und alleine schon deshalb würde ich davon Abstand nehmen, weil es dann doch wieder in so einem Hass ausartet.
Ja. Ja, man bereitet dem den Boden. Und wir wissen ja, nicht nur Feministinnen, auch Frauen an sich können ja nichts richtig machen. Also die Maßstäbe, mit denen Frauen sich rumschlagen müssen, da haben ja Männer zucken mit der Schulter. Da ist der Barbie-Film ein gutes Beispiel für. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen Männer-Blockbuster in den letzten Jahren mal Ansprüche hat auseinandersetzen müssen. So. Aber Frauen kriegen das halt alles frei Haus geliefert. Und deswegen finde ich, müssen wir dem nicht den Boden bereiten. Was natürlich Nazis ausnimmt. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben.
Ach so, natürlich.
Also ja. Alice Weidel.
Wir sprechen da von Personen, die in einem demokratischen Spektrum
ganz
agieren.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja, ja.
Und keine roten Linien der Menschenfeindlichkeit überschreiten und so weiter.
Ja, ja. Genau.
Ja, oh mein Gott, jetzt haben wir wirklich lange gesprochen. Ne? Es war ja doch war ja einiges. Aber ich glaube, wir haben jetzt unsere Liste abgearbeitet, oder?
Gibt es noch was? Abgearbeitet? Nee. Also ich sehe jetzt hier nur noch stehen Verabschiedung.
Auf der Liste der Themen.
Auf der Liste.
Also vielleicht noch mal so ein kleiner Aufruf. Ich finde es so ein bisschen schade, der ganze Feminismus hat sich also die Strukturen haben sich ja ein bisschen verändert. Also früher gab es ja sowas, ich war ja mal viel so auf Twitter und da konntest du irgendwie auch gut, ne, diskutieren auch darüber. Ich finde, auf Instagram funktioniert das nicht so gut, alleine schon, weil das mit den Hashtags und den Verlinkungen und so weiter nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und ich finde, es hat sich so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, durch die Algorithmen und durch diese Veränderung der Plattform so geändert, dass eigentlich so ein Diskurs kaum noch so richtig möglich ist. Und bei einem Podcast ist es natürlich halt einfach, liegt das in der Natur der Sache, dass wir hier nicht mit euch so ins Gespräch kommen können. Aber ich glaube, wir werden das dann ja auf Instagram posten, auch bei uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, obwohl Instagram eigentlich nicht so doll dazu einlädt, aber trotzdem uns eure Sicht der Dinge schildert. Ob wir es vielleicht doch schaffen, auch auf diesem Kanal irgendwie nochmal vielleicht eine ganz gute Debatte dazu loszustoßen, weil ich nämlich auch immer interessiert bin an Leuten und an Meinungen, die ganz anders sind. Und ich finde, wir können da alle von lernen. Insofern würde ich mich freuen, vielleicht nochmal so einen abschließenden Aufruf eure Kommentare dann zu der Folge.
Ja, ja. Sehr schön. Gut, dem schließe ich mich nur an und sag, Katja, es war wie immer sehr schön. Ich glaube, wir sind irgendwie sehr gut wieder reingekommen.
Ja, mal schauen. Wenn wieder so viel passiert, dann machen wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge.
Genau, dann melden wir uns wieder. Also, aber dann sagen wir bis dahin, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.